Es war jetzt nur ein Spaß. Jesus, wir danken dir, dass wir auch im Sitzen beten dürfen und wollen dich jetzt einfach bitten, dass du das Wort segnest. Vater, wir wollen von deinem Herzen hören, wir wollen von dir berührt werden. Jesus, ich habe keinen Bock drauf, einfach was zu erzählen und ein Entertainer zu sein. Und wir haben auch keinen Bock, Vater, uns noch mehr Wissen anzueignen, das in unseren Köpfen fault und modert. Ich bete, dass du uns veränderst durch dein Wort, Vater. Du hast gesagt, dass dein Wort schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, dass es Seelisches von Geistlichem trennt. Vater, wir wollen verändert werden, möchten, dass du uns wirklich berührst, Vater, dass wir hier rausgehen, neue Perspektiven für unser Leben bekommen, dass wir unser Leben mit dir besser verstehen, Vater, und dass wir noch mehr abgehen als bisher. Und wir beten, dass du uns das schenkst, Herr, in Jesu Namen. Amen. Irgendwie, wie war das nochmal? So, okay. Der Segen der Technik. So, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr gerne mit mir mal aufschlagen, Hohes Lied, Kapitel 8, Vers 5. Und dort gibt es diesen wunderschönen Vers. Wer ist sie, die heraufsteigt von der Wüste und lehnt sich auf ihren Freund? Kann man auch übersetzen, und lehnt sich auf ihren Geliebten. Und was der Schreiber des Hohen Liedes hier beschreibt, ist ein prophetisches Bild, eine Vorschau auf die vollendete Gemeinde, die sich aus allen Kirchen, Gläubigen der ganzen Welt und aller Zeitalter zusammensetzt. Und die Bibel bezeichnet das auch als die vollendete Braut des Lammes, die Braut Christi. Und das bist du und das bin ich. Und was uns dieser Vers hier zeigt, ist, sie kommt herauf aus der Wüste, gestützt auf ihren Geliebten. Das ist ein Bild dafür, dass die Gemeinde herauskommt aus der Wüste des Lebens. Und diese Wüste ist zum einen unser Leben, dass wir mit Gott leben. Und Gott bringt uns manchmal in Umstände hinein und trainiert uns durch Umstände. Und das sind manchmal Wüstentäler. Aber wir gehen aus jedem dieser Täler, wenn wir ihm hinterherlaufen, stärker heraus, als wir hereingekommen sind. Und der andere Teil der Wüste, das ist, wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Das sagt das Wort Gottes so. Und in dieser Welt, das sagt die Bibel, sind wir als Christen eigentlich Fremdkörper. Im Johannes 15, Vers 19 sagt Jesus, wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre also euch lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und ich denke, jeder, der irgendwie mit Jesus wirklich ernst gemacht hat, hat es zu irgendeinem Zeitpunkt erfahren, wo er merkt, hey, irgendwie bin ich nicht mehr ganz kompatibel zu der Welt, in der ich lebe. Jesus will damit nicht sagen, dass wir fromme Spinner werden sollen, verdrehte Komiker, die, was weiß ich, nur noch fromm abfreaken. Es gibt ja auch so leider Christen, die mit Gewalt sich die Welt zum Feind machen. Davon redet das Wort Gottes nicht. Aber du wirst merken als Christ, dass du in einer Umwelt lebst, die dir eigentlich feindlich entgegengestellt ist. Wo du jeden Tag, je mehr du mit dem Herrn gehst, auch spürst, du schaust Nachrichten an, dir krampft sich das Herz zusammen, auch weil das ganze Unrecht, was du siehst, das Unrecht, was du im Leben erfährst, schmerzt dich. Du wirst mit Dingen konfrontiert, die du unangenehm empfindest. Du kommst in Versuchungen, Herausforderungen, die dich unangenehm berühren, bewegen. Du merkst, das ist eigentlich nicht meine Welt. Und tief in uns von jedem ist diese Sehnsucht, dass diese Welt vollendet wird, ist diese Sehnsucht, dass Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, wie es die Bibel sagt, und den neuen Himmel, die neue Erde aufrichtet. Genau, das war der richtige Zeitpunkt, laut Amen zu sagen. Oder Maranatha. Ne? Okay. Wenn wir das Bild, das wir gerade gesehen haben, anschauen, gehe nochmal eins zurück, dann, was fällt uns an diesem Bild auf? Was ist auffällig? Sagen wir an den beiden Personen, nicht am Schriftfond. Jesus führt. Sie ist ganz nah bei ihm. Beschützt. Weiße Kleider. Lange Haare. Na gut, vielleicht. Vielleicht hat sie auch einen modischen Kurzhaarschnitt. Das wissen wir nicht. Ne? Aber es ist interessant. Wer ist sie, die heraufsteigt von der Wüste? Und jetzt kommt das wichtige Wort. Und lehnt sich auf ihren Freund. Das ist das Entscheidende. Sie lehnt sich auf ihren Geliebten. Sie wird von ihm gehalten, gestützt und damit auf ihrem Weg sicher bewahrt. Und das ist ein Vers, den ich heute Abend, von diesem Vers aus möchte ich heute Abend sprechen zu dem Thema, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das Bild der Braut in der Vollendung ist das, dass sie auf dem Geliebten sich lehnt. Und er stützt sie. Das ist eines der stärksten Bilder dafür, wie unsere Beziehung zu Jesus sein soll. Wir sollen uns völlig auf ihn und seine Stärke verlassen. Es gibt diesen wunderbaren Vers in Jesaja 41,10, einer meiner Lieblingsverse. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich und ich helfe dir auch. Da kommt's wieder. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Abermals, fürchte dich nicht. Ich helfe dir. Und dass Gott uns hält durch die rechte Hand seiner Gerechtigkeit, heißt nichts weiter als das, wo immer du hinfällst, Scheiß baust, versagst, darfst du kommen, das bekennen und Gott wird dir vergeben. Und du wirst nicht hinfallen, du wirst hinfallen, aber du wirst immer wieder aufstehen. Warum? Weil seine rechte Hand dich hält. Er erhält dich in ihm. Er hält dich fest und wird dich nie mehr loslassen. Und an dieser rechten Hand, an diesem starken Arm, kann uns nichts passieren. Stefan, Gertrud, steht ihr mal beide auf? Ach doch, komm mal nach vorne. Das ist nämlich unser nächstes Dreampaar. Ne? So, jetzt guck mal, der Stefan, das habe ich gedacht, der sieht so aus wie Jesus, ne? Besonders die Haare. Und jetzt musste ich mal richtig so bei ihm einhängen. Ne? So, Stefan ist nämlich stark, Bären stark. Nein, also komm. Einfach einhängen, genauso. Ne? So, und so geht Jesus und beschützt seine Braut und so hängt sie an ihm. Und guckt einmal den Stefan an, da wird es keiner wagen, jetzt irgendwie sich mit der Braut zu messen. Ne? Also mit Stefan wollte ich es nicht zu tun haben. Wie viel mal mehr mit Jesus, ne? So, und das ist das, was Jesus sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Stefan, ich stärke dich. Jesus hat auch mal in Bildern gesprochen, das müssen wir auch tun. Amen. Wir müssen uns viele Dinge richtig bildhaft vorstellen. Aber das ist das, was Gott sagt, bleib an meinem Arm, fürchte dich nicht. Und wenn du an meiner Seite bist, gibt es keinen Grund, dich zu fürchten. Wir haben ein Problem als Menschen und unser Problem ist unsere natürliche Stärke, unser natürliches Streben nach Unabhängigkeit, das unserem Leben so sehr anhaftet. Unser natürliches Sehnen ist darauf ausgerichtet, eigene Stärke in uns aufzubauen, Kontrolle aufzubauen und daraus erwarten wir für uns Sicherheit. Wir alle haben von Kind auf an gelernt, uns entweder auf uns selber zu verlassen oder auf andere. Wir haben tief sitzende Verhaltensmuster angelernt, wie wir unabhängig und autark sein können. Und vielen von uns ist auch beigebracht worden, du musst das sein, du musst selbstständig werden, du musst stark werden, verlass dich nicht auf andere. Und andere haben andere Muster gelernt, aber das ist genau dasselbe Muster. Sie haben gelernt, mit dem Label manipulativer Hilflosigkeit umzugehen. Aber auch das ist eine subtile Methode der Stärke und Kontrolle. Das Opfer. Und dann kommt der Retter. Und das Opfer bedient sich eigentlich des Retters, aber das ist auch eine falsche Sicherheit. Gottes Weg mit uns ist nun, diese Stärken, die wir uns im Laufe unseres Lebens aufgebaut haben, zu zerbrechen. Das ist manchmal ein sehr erschreckender und sehr schmerzhafter Prozess. Manchmal verwirrend sogar, weil wir auf der einen Seite hören, dass Gott uns sehr stark machen möchte, dass Gott uns segnen möchte. Wir werden heute lernen, dass es auch einen feinen Unterschied gibt zwischen meiner eigenen Stärke und der Stärke, die Gott mir gibt. Zwischen Ressourcen, die ich mir ansammle und Ressourcen, die Gott mir in seiner Güte gibt. So ein Gottes Weg mit uns ist, unsere natürliche Stärke in unserem Leben zu zerbrechen. Und das geschieht durch unglaublich vielfältige Prozesse und bei jedem von uns anders und bei jedem von uns unterschiedlich intensiv. Eines der stärksten prophetischen Bilder ist in der Bibel die Geschichte des Patriarchen Jakob. Jakob war der Enkel Abrahams, der Sohn Isaaks und einer der drei israelischen Patriarchen und der Vater der 12 Stämme. Sein Name Jakob heißt exakt übersetzt eigentlich Fersenhalter. Und er war ja der Zwillingsbruder vom Esau. Und als Esau als erster rausgezogen wurde aus dem Mutterleib, hatte der Jakob schon seine Hand an der Ferse von Esau, ne, und hielt ihn fest. Und sein Leben lang war Jakob ein Mann, der eigentlich das Erstgeburtsrecht haben wollte. Er war ein Mann, der Gott kannte. Er war ein Mann, der sich auch augenscheinlich wirklich nach Gott sehnte. Aber er war ein Mann, der Gott nicht völlig vertrauen konnte. Und das ist ein Bild für uns oft. Viele Christen haben eine echte Sehnsucht nach Gott, haben ein authentisches Verlangen, mit Gott zu gehen, aber haben oft massive Probleme, Gott zu vertrauen. Jakob gab Gott den Zehnten, versprach ihm die Zehnten. Er sehnte sich nach dem Erstgeburtsrecht. Er tat viel, um Gott zu gefallen. Da haben wir dieses Bild wieder vom willigen Geist und dem schwachen Fleisch. Aber sein Problem war, er versuchte ein halbes Leben lang aus eigener Kraft den Willen Gottes für sein Leben zu erfüllen. Mit seiner Mutter zusammen betrog er seinen Vater. Und er schwindelte sich das Erstgeburtsrecht, auf das er so wild war. Seinen Schwiegervater, den hat er auch mit einigen Tricks übers Ohr gehauen und kam so in den Besitz der Herde. Und als er wieder zurückkam in sein Heimatland und er wusste, er begegnet jetzt seinem Bruder Esau, der damals geschworen hat, ihn umzubringen. Und dann schickt er laufend Geschenke schon kilometerweit voraus, um seinen Bruder zu versöhnen. Er war beständig damit beschäftigt, sein Schicksal zu kontrollieren. Er war beständig damit beschäftigt, obwohl er an Gott glaubte, selber Gottes Part zu spielen. Er lehnte sich nicht auf Gott, sondern er war eher einer, der neben Gott herging oder der vielleicht sogar eher drei Schritte vor Gott vorausging. Ich weiß das, weil ich bin so ein ähnlicher Typ. Und in einer dramatischen Nacht, in diesem Moment, als er weiß, am nächsten Morgen wird er seinen Bruder Esau treffen und dann wird sich sein Leben entscheiden, ob er lebt oder stirbt, kommt er doch nochmal auf den Trichter, dass es gut wäre, Gott zu begegnen. Und er sucht Gott. Und Gott begegnet ihn in einer Theophanie, in der Gestalt eines Engels. Und wir kennen die Geschichte, dass Jakob mit Gott ringt. Sein Bild für die Intensität, mit der er betet, mit der er mit Gott kämpft. Und am Morgen sagt dieser Engel, lass mich gehen. Und Jakob sagt, ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Und der Engel sagt, du bist gesegnet. Und dann haut er ihm auf die Hüfte und die bricht und er hinkt fortan. Ist ein gehandicapter Mann. Aber in jener Nacht lernt er, sein Schicksal Gott in die Hände zu legen. Und sein Bruder begegnet ihn in Freundlichkeit, in Güte und Frieden. Aber das Entscheidende ist, ein tiefes prophetisches Bild für den Zerbruch der eigenen Kraft wird sichtbar. Das Ergebnis, das Gott produzierte, war ein Mann, der äußerlich nur noch hinken konnte. Sondern das ist das, was wir und unser Ego manchmal fürchten. Gott macht auch aus uns manchmal Hinkefüße. Also er haut uns nicht auf die Hüfte, dass wir nur noch alle hier hinken, aber Gottes Ziel ist, dass er unsere natürliche Stärke oftmals so zerbricht, dass sie uns nicht mehr zur Verfügung steht. Und das ist etwas, das wir nicht sehr gerne sehen. Unser Ego sieht das nicht gerne. Keiner von uns ist gerne schwach, auch nicht als Christ. Wir alle möchten gerne Kontrolle haben. Aber Gott ging es nicht um Äußerlichkeiten, Gott ging es um etwas viel Tieferes. Es ging um den Geist in Jakob. Jakob musste lernen, sich auf Gott zu verlassen und nicht auf seine eigene Cleverness, weil es ihm unter Umständen sein eigenes Leben kosten könnte. Die Frage ist, will Gott uns schwach machen, weil das so christlich aussieht? Es gibt ja auch diese Spur, die ich überhaupt völlig verneine. So, das ist dieser schwächliche Christ, der immer nur im Jammerlappen-Mode rumrennt. Und Christen müssen immer im Jammertal sein, immer kaputt und immer, oh. Darum geht es Gott überhaupt nicht. Das ist, ich sage im Englischen immer, religious weakness without purpose, religiöse Schwachheit ohne Grund. Ja, wir müssen schwach sein, wir müssen demütig sein. Wieso? Ja, weiß nicht, das ist halt einfach, gehört sich so zum Christsein. Vergiss das und wirf es weg, darum geht es Gott nicht. Wenn Gott uns schwächt, unsere natürliche Kraft schwächt, dann hat es einen ganz tiefen Grund. Nicht, weil Gott das toll findet, sondern weil Gott dich stärker machen will, als du es in deiner ganzen eigenen Stärke jemals sein wirst. Das ist der Punkt. Gott wird dir niemals etwas wegnehmen und dir dann weniger geben. Wenn Gott dir etwas wegnimmt, wirst du 10, 20, 30 und 100-fach mehr bekommen. Und deswegen sollten wir keine Angst haben, wenn Gott beginnt, etwas von uns zu nehmen. Weil Gott dir immer mehr geben wird. Mehr geben wird. Jakob hatte hinterher mehr als jemals zuvor. Und das Schöne war, er war im Willen Gottes. Und das ist das Entscheidende. Und wir müssen in diesem Szenario eins verstehen. Wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Sondern gegen die Mächte und Gewalten des Feindes Gottes. Der Widersacher Gottes weiß eins, wenn du in deiner natürlichen Kraft beharrst, wenn du weiter daran baust, deine natürliche Stärke auszubauen, dann weiß er ganz genau, dass er dich kriegt. Denn du hast keine Chance gegen ihn. Aber du glaubst, du hast eine Chance. Und es ist verlockend, die eigene Kraft auszubauen. Der Teufel hat ein sehr begründetes Interesse daran, dich stark zu sehen in deinen ganzen natürlichen Fähigkeiten. Weil er weiß, wenn er es schafft, dass du dich auf deine natürliche Stärke verlässt, dann bist du verlassen. Denn dann hängst du nicht wo, eigentlich hätte ich euch davor, ihr müsst eigentlich hier immer noch stehen, ne? Dann bist du nicht mehr bei Stefan am Arm, sondern bist du 3 Schritte vor ihm. Und dann kann der Feind kommen und angreifen. Und deswegen wird der Teufel immer wieder versuchen, uns in eine Position der Stärke und der Selbstsicherheit zu bringen. Oder wird versuchen, uns in eine Position zu bringen, wo wir uns auf die Stärke anderer Menschen verlassen. Das ist genauso schlimm. Es gibt andere Leute, die sind Weltmeister darin, sich an andere dran zu hängen, aus ihrer Stärke zu leben. Auch das will Gott nicht. Die Bibel ist voller Beispiele. Der Feind Gottes verführte zum Beispiel Saul in dieser entscheidenden Schlacht, das Opfer selber zu bringen und nicht auf Samuel, den Propheten, zu warten. Auf dem Höhepunkt seiner Königsherrschaft verführte der Teufel David, das heißt in der Bibel, der Satan reizte David, Israel zu zählen, von Dan bis Beersheba. David war gesegnet über die Maßen von Gott. Und das ist eine sehr, sehr interessante, tiefe Geschichte. Wenn die Fülle des Segens auf uns prasselt, ist die Gefahr manchmal sehr groß, dass wir so richtig eingeschläfert werden. Dass unsere geistliche Klarheit verloren geht. Dass wir beginnen, hochmütig zu werden. Dass wir beginnen, den Segen mehr zu wertschätzen, als das sich auf Gott zu lehnen. Wir trauen dem Segen mehr Kraft zu, als der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und so war es mit David. Und David fing an, den Segen, den er bekommen hatte, zu katalogisieren und zu zählen. Er wollte wissen, wie stark bin ich eigentlich? Und tief innen drin war es, mal schauen, wie mächtig ich jetzt bin. Und dahinter verbarg sich die eigene Stärke, die persönliche Stärke, über die man verfügte, zu messen. Und ich möchte heute Abend da noch tiefer darauf eingehen. Gott wird uns, segnet dich niemals, damit du den Segen misst, katalogisierst, stapelst und dann anfängst, dich auf diesen Segen zu verlassen. David hat es gemacht und es kam eine große Plage über sein Volk. Viele Könige Israels, das können wir im Buch der Könige und der Chroniken lesen, gingen konstant falsche Bündnisse mit anderen heidnischen Königen ein, von denen sie dachten, die würden ihnen helfen. Und sie waren schiefgewickelt damit. Und uns Christen geht das oft genauso. Wir fallen in dieselbe Falle. Unter Druck oder aus Überheblichkeit oder aus falscher Abhängigkeit bauen wir unser Leben auf eigene Stärken oder auf die Stärken anderer. Und oft sehen diese Dinge nach außen weise aus, klug aus. Vielleicht ist er in einer Gemeinde, ist ein Geschäftsmann, sehr wohlhabend, sehr reich, spendet immer sehr großzügig. Und ein Pastor beginnt diesen Mann zu umwerben und beginnt ihm Sonderrechte einzuräumen, beginnt ihn anders zu behandeln als die anderen. Und das ganze Ältestenboard sagt, das ist weise, den Mann müssen wir uns erhalten. Es hört sich weise an. Und er fördert das Reich Gottes. Ich greife diese Beispiele mal raus, weil ich sie in Gemeinden erlebt habe. Und dein Herz entfernt sich von Gott und du beginnst, Menschen zu vertrauen. Das kann auch für dein ganz eigenes, persönliches Leben gelten. Und das ist so einfach oft, ich weiß das. Der Mensch, der ist näher, den kann ich anfassen. Ne? Ich weiß, dass der Stefan ein reicher Mann ist, muss mit seiner Freundschaft erhalten. Gott kann ich ja nicht anfassen und sehen. Es gibt andere Dinge. Und Paulus, also das ist nicht Paulus, das ist Mark, unser Jugendpastor. Paulus hat gesagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Unser Problem, also waren wir zusammen in Südafrika, Marc und ich, und da war dieses wunderschöne Lokal und Marc wollte gerade abnehmen in dieser Woche. Unser Problem ist oft die Unterscheidung und die Balance. Man soll dieses tun und jenes nicht lassen. Gott möchte uns nicht schwach halten, dass wir nur schwach rumlaufen. Gott möchte uns Gott möchte uns an einen Punkt bringen, wo er uns Stärke geben kann, Ressourcen geben kann, Macht geben kann, aber wo wir an den Punkt kommen und sagen, ich habe Macht, ich habe Stärke, ich habe Ressourcen, aber ich werde mich hüten, diese Dinge ohne deine klare Anweisung zu benutzen. Das ist der Unterschied, wo Gott uns hinbringen möchte, wenn er uns schwach macht. Gott will nicht sagen, ich gebe dir nie was und ich gebe dir nur im letzten Moment was. Gott möchte eigentlich, wenn es mal wieder beim Finanzen bleibt, Gott möchte dich sogar finanziell über die Maßen segnen. Aber Gott möchte in dir ein Herz erreichen, das sich nicht an den Finanzen hängt. Ein Herz, das sich auch, obwohl es vielleicht viel Finanzen hat, nicht sagt, oh ja, jetzt machen wir das Projekt und das Projekt und das Projekt, sondern das sagt, ich rühre mich keinen Millimeter, egal wie viel ich habe, egal wie viele Möglichkeiten vor mir sind, bis Gott sagt, geh. Und das ist, was Paulus sagt, es ist mir alles erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Es gibt viele Stärke in unserem Leben, die gut ist. Aber nicht alles, was wir an Stärke, an Möglichkeiten haben, dient zum Guten. Es ist uns alles erlaubt, aber es soll uns nichts gefangen nehmen. Natürlich ist es okay, wenn wir vielleicht in einer Gemeinde auch hoffen, Gott schick uns einflussreiche Geschäftsleute oder Leute mit Finanzen. Das ist ja kein negatives Denken. Aber wenn es die Gemeindeleitung gefangen nimmt, dann wird es ein negatives Denken. Wenn das alles ist, woran ich denken kann, dann vergiss es. Bist du schon auf dem Holzweg. Du kannst dasselbe auf dein ganz persönliches, privates Leben ummünzen. Was sind die Dinge, die eigentlich erlaubt sind, aber die dich gefangen nehmen können? Das können die simpelsten Sachen sein natürlich auch. Das kann Sport sein, ich bin begeisterter Sportler, ne? Aber der Sport kann mich so gefangen nehmen, dass ich für nichts anderes mehr Zeit habe. Und ich kann dann immer noch sagen, ja, Gott hat Sport nicht verboten, das stimmt. Aber wenn er mich gefangen nimmt, ist er nicht gut. Stärke aller Art, Klugheit, wirtschaftliche Unabhängigkeit, Einfluss oder einflussreiche Verbindungen sind an sich nicht schlecht. Und sie können ein Segen sein, aber wenn wir eine falsche geistliche Grundhaltung in uns haben, dann haben all diese Dinge das Potenzial, mich von Gott unabhängig zu machen. Hey Gott, ich glaube an dich. Und wenn es nicht klappt, Gott, ich habe immer noch mein fettes Bankkonto. Hey, was soll's? Ihr werdet heute einige Seiten des Mark Reichmann kennenlernen, die euch verborgen sind. Markus 10,23. Und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Reichmann, ne? Marc, wir haben demnächst wieder eine Taufe, du kannst dich umtaufen lassen. Okay, auch das waren Südafrikaner. Reichtum, was Jesus hier meint mit Reichtum, muss nicht finanzieller Reichtum sein. Ja? Jede Form von natürlicher Stärke, die ich im Übermaß besitze, hat und birgt die Gefahr in sich, mich von Gott unabhängig zu machen. Nochmals beim Eingangsbild, ich lehne mich nicht mehr auf Jesus, sondern ich lehne mich auf meine Ressourcen und Fähigkeiten. Auf was lehnt er sich? Er lehnt sich nicht auf Jesus, er lehnt sich auf sein Reichtum. Okay. So können christliche Dienste völlig unabhängig von Gott augenscheinlich sehr, sehr große Dinge tun. Und trotzdem geschieht es aus natürlicher Kraft und nicht aus meinen göttlichen Ressourcen. Es gibt gewaltige Dienste, die durch Beredsamkeit, persönliches Charisma, Geld und Einfluss scheinbar viel bewegen. Und trotzdem kannst du meilenweit von Gott entfernt sein. Wir können immens viel mit unseren eigenen Mitteln bewegen und es sieht immer noch gut aus. So, was Jesus auch sagen möchte mit schwer ins Reich Gottes kommen, damit ist nicht nur diese Fiktion gemeint, in den Himmel kommen, sondern in das Reich Gottes hineinkommen für einen Christen bedeutet, in das Leben mit Gott hineinzukommen. In das Leben aus der Kraft, mit der Kraft Gottes hineinzukommen. Und wenn ich mich auf andere Dinge verlasse, auf meine natürlichen Stärken, dann fällt es mir schwer, auch als Christ, in die Fülle des Lebens mit Gott hineinzukommen. Weil ich ihm nie wirklich vertrauen kann. Und das ist das, was Jesus damit in der Ganzheit auch meint. Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Wir sind gewohnt, diesen Vers immer nur auf zu polarisieren. Die bösen Reichen, ja, nur die Armen werden im Himmel sein. Das ist völliger Schwachsinn, hat Jesus niemals gesagt. Viele Männer in der Bibel, darüber habe ich jahrelang gepredigt, waren reich und wohlhabend. Reich sein, wohlhabend sein ist überhaupt nichts Schlimmes. Gott liebt die Reichen. Gott hat sie reich gemacht. Die Frage ist, wie stehen wir dazu? Es ist mal in der Frage, wie gebrauche ich die Dinge, die Gott mir gibt? Ja? Jesus hat niemals gelehrt, wir müssen alle unbedingt arm werden, damit alles gut läuft. Das stimmt überhaupt nicht. Ihr kennt vielleicht den Spruch vom armen Geist. Das heißt, ich soll in meinem Geist arm werden, was meine Möglichkeiten anbelangt, und reich werden darin, von Gott alles zu erwarten. Ich werde das nachher noch ein bisschen tiefer entwickeln. Gott möchte uns so viel geben. Ihr glaubt es gar nicht. So, und Jesus spricht zum Beispiel von einer Zeit, in der Menschen vor ihm stehen werden, in Matthäus 7, 21, die von großartigen Werken und Wundern berichten, die sie in seinem Namen getan haben. Kennt ihr die Stelle? Und was wird Jesus zu ihnen sagen? Hey, sorry, kenn dich nicht. Und das müssen wir mal vorstellen. Die Leute glauben wirklich, sie haben etwas im Namen Jesu getan. Und Jesus sagt, tut mir leid, hab noch nie von dir gehört. Wir waren nie miteinander verbunden. Und das ist das Gefährliche, und ich spreche zu uns mal als Christen, wo wir können eine ganze Menge christlichen Zirkus veranstalten und der ist völlig ohne Gott getan. Da sind verborgene Agendas da hinten. So viele, auch Leiter, haben einen Dienst nur, weil der Dienst ihre Identität ist. Haben einen Dienst nur, weil sie selber kaputt sind und sich davon ernähren, dass sie Menschen kontrollieren. So vieles geschieht unter einem christlichen Mantel, was eigentlich ohne Gott geschieht. Und da müssen wir uns auch immer wieder hinterfragen, was sind unsere Motive für das, was wir als Christen auch tun? Aus welcher Kraft tun wir es? Aus welcher Abhängigkeit tun wir das? Erfolg alleine ist noch lange kein Garant dafür, dass Gott dahinter steckt. Wir lassen uns so schnell blenden durch Zahlen, durch Salbung, durch Heilungen, die geschehen. Aber Jesus sagt, die sagen, wir haben deinen Namen geheilt, wir haben deinen Namen Dämonen ausgetrieben, wir haben deinen Namen große Werke getan. Ich weiß, dass dieser Vers auch oft immer so manchmal gegen die charismatische Bewegung verwendet wird, weil es ein völliger Schwachsinn. Das gilt für alle Couleur von Christen. Und das gilt vor allem für unser privates Leben. Wir sollen nicht mal so, ja, die und die. Wenn Gott zu uns spricht, spricht er zuerst zu dir und mir, ganz persönlich. Mein Leben. Ich bin gefragt. Und ich muss mich fragen, was mache ich ohne Gott? Jesus möchte nicht, dass wir in solch toten Werken oder Taten enden, auch wenn sie vor Menschen groß aussehen, weise, aber eben nicht aus völliger Abhängigkeit von ihm gemacht sind. Weil solche Werke bringen uns am Schluss in die Hände des Feindes. Ich habe Dienste erlebt, die sich bis zum Exzess selbst promotet haben Und das Resultat war, dass ihnen das Amtsgericht, also ein ganz bekannter Dienst, dass ihnen das Amtsgericht durch diese exzessive Self-Promotion bis in den Medien, sind das Gericht auf die Pelle gerückt und hat ihnen den Versammlungsraum zusammengestrichen, sodass nur noch ganz wenig Leute rein konnten. Und das ist das, wenn wir versuchen, das Wirken Gottes vor Kameras zu zerren und groß zu machen und uns unbewusst vielleicht sogar selber einen Namen machen wollen. Wir verlassen die Stärke Gottes, wir gehen ins Lager des Feindes, ohne es zu merken, der Feind schlägt zu. Jesus möchte in uns eine Kultur völliger Abhängigkeit von ihm trainieren. Und das heißt nicht, dass wir dann gar nichts haben sind, sondern möchte ich bis zum Exzess füllen mit Ressourcen, Material. Aber er will in dir einen Geist kultivieren, der sagt, ich habe alles, aber ich rühre das ohne Befehl überhaupt nicht an. Was bedeutet das? Es gibt drei wunderbare Beispiele in der Bibel. David, zweimal. David hatte zweimal König David die Möglichkeit, Saul, der ihn verfolgte und töten wollte, umzubringen. Zweimal hatte David, der von Saul gejagt wurde durch ganz Israel, Saul nachts schlafend vor seiner Klinge. Er hätte nur zustoßen brauchen. Und er wusste ja, Gott hat mich zum Nachfolger Sauls bestimmt, Gott hat mich gesalbt, der nächste König in Israel zu sein. Jetzt und hier kann ich das mit einem Schlag beenden. Ich muss nicht mehr fliehen, muss nicht mehr weglaufen, mir gehört die Krone sowieso. Und damals waren die Leute weniger zimperlich als wir. Aber David sprach zu Abishai, das war der Soldat, der ihn begleitete, tu ihm, Saul, nichts zuleide, denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Weiter sprach David, so wahr der Herr lebt, der Herr wird ihn schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe oder wird in den Krieg ziehen und umkommen. Von mir lasse der Herr fern sein, dass ich meine Hand lege an den Gesalbten des Herrn. Das ist der Punkt, das ist ein Bild dafür, wo Gott uns hinbringen möchte als Christen. Gott möchte dich in eine Position hineinbringen, wo du die Macht hast. David hat die Macht gehabt. David war in dem Sinne auch gesprochen reich. Er hatte Potenzial, er hatte Ressourcen. Aber hat gesagt, es lasse Gott von mir fern sein, dass ich diese Ressourcen nach meinem eigenen Gutdünken, auch wenn die Situation gut aussieht, auch wenn ich sogar eigentlich Erlaubnis habe, einzusetzen. Ich werde mich erst dann bewegen, wenn Gott handelt. Das zeugt von einem immens hohem Charakter dieses noch jungen Mannes. Und da möchte Gott dich hingeben. Das sind uns hinbringen. Das sind die Momente, wo Gott anfängt, in uns Charakter zu kreieren. Gott möchte uns so viel geben, aber will es in einen guten Charakter hineingeben. David war nicht bereit, diese Macht einfach so zu gebrauchen. Die zweite Geschichte ist David, als er verfolgt war, bat ein Mann, dessen Herden er beschützte vor Räubern, um etwas Nahrung für seine Männer. Und dieser Mann ließ ihn total mies und bös runterlaufen. David war total sauer und wütend. Und er ließ seine Männer bewaffnen, die Schwerter wetzen, hat gesagt, wir werden jetzt das Haus dieses Mannes Nabal auslöschen. Alles, was männlich ist, springt über die Klinge. Dieser Mann hat eine Frau, Abigail, und die Frau hat gecheckt, dass ihr Mann ein Sponk war, Dummkopf, und hat mehrere Esel mit Nahrungsmittel beladen, ging David entgegen, brachte ihm diese Güter und sagt, bitte David, beflecke deine Hände nicht, begehe keinen Mord, begehe kein Unrecht, du hast es nicht nötig. Und es ist interessant, was David dann sagt. Da sprach David zu Abigail, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute mir entgegensandte. Und gesegnet sei deine Klugheit und gesegnet seist du, dass du mich heute davor zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Das ist das, was Gott in uns kultivieren möchte. Dass wir davon frei werden, uns mit eigener Hand zu helfen, obwohl wir die Macht, uns mit eigener Hand zu helfen, in unseren Händen halten. Verstehst du es oder verstehst du es nicht? Gott möchte dir Kraft geben. Wenn Gott dich schwächt, ist es nicht so, dass du nichts hast und sagst, ich habe ja eh nichts. Das ist ja keine Kunst. Einen mündigen Menschen erkennt man daran, dass er alles hat und trotzdem mündig mit dem, was er hat, umgeht. Und da möchte Gott dich und mich hinbringen. In deinem privaten Leben, in unserem Leben als Gemeinde und als ganzer Leib Christi. Gott möchte uns an einen Ort bringen, wo wir uns völlig auf ihn verlassen. Und David hat eben seine Hand auch hier nicht erlaubt, ihm zu helfen. Zur Belohnung bekam er die Frau. Der Mann kriegt nämlich eine Herzattacke und erbte noch das ganze Vermögen. So ist Gott. Jesus war an demselben Ort, als er in Gethsemane war und nachts die Soldaten kamen, um ihn abzuführen. Da war der Uwe mit ihm und zog sein Schwert und haut dem Diener das Ohr ab. Ne? Das ist so richtig meine Welt. Ne? Jesus, wir müssen jetzt was tun. Und Jesus guckt den Uwe an, den Petrus an und sagt, meinst du nicht, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickt? Wow. Eine Legion hatte 6000 Soldaten. Jesus hätte einmal so gemacht und Legionen von Engeln wären da gewesen. Ich meine, in der Bibel lesen wir, dass ein einziger Engel das assyrische Heer mit 180 Soldaten dem Erdboden gleich machte. Was wir hier lernen ist, Jesus hatte alle Kraft. Jetzt denken wir vielleicht, naja, es war ja Jesus, ne? Ich bin ja nicht Jesus. Wir vergessen eins, und da bin ich auch gerade sehr am Studieren. Was wir als Christen oft gar nicht begreifen, ist, dass Christus vollkommen Mensch war. Vollkommen. Er hätte diese Legionen Engel nicht herbeirufen können, nur weil er Jesus war. Was Jesus uns hier sagen möchte, ist, theoretisch, wenn wir den Glauben hätten, könnte jeder von uns mehr als 12 Legionen Engel herbeirufen. Wir haben den Glauben ja noch nicht mal. Aber Jesus hatte den Glauben. Er war ein vollkommener Mensch. Aber er war auch in seinem Glauben vollkommen. Er hätte die Chance gehabt, aber er folgte der Agenda seines Vaters. Und das bezeichnen wir als freiwillige Schwäche. Ich lehne mich freiwillig auf den Vater, auf den Ratschluss des Vaters. Ich vertraue Gott freiwillig, obwohl ich es anders tun könnte. Und das ist das, was Jesus tat. Er vertraute völlig auf das, was der Vater für ihn geplant hatte und nicht auf seine eigene Agenda. Vieles, was Gott in unserem Land, in unserem Leben an Größerem tun könnte, wird oft dadurch verhindert, weil wir immer wieder unsere eigene Stärke mit hineinbringen, anstatt uns völlig auf ihn zu verlassen. Gibt es dann Momente, wo wir unsere eigene Stärke reinbringen, weil der Druck zu stark wird. Oder wo wir anfangen zu manipulieren, weil der Druck zu stark wird. Oder wo wir uns dann doch selber helfen. Und ich habe so oft erlebt, wo dann Dinge hinterher noch als Gebetserhörung verkauft werden. Ne? Und in Wirklichkeit war es meine eigene Hand, die mir geholfen hat. Ne? Wo Gott uns hinhaben möchte, ist, dass selbst wenn ich alle Mittel zur rechten Seite zur Verfügung habe, dass ich sage, ich werde davon nichts anfassen, es sei denn, ich habe einen ganz klaren Auftrag von Gott. Und wenn kein klarer Auftrag von Gott kommt, lasse ich diese Mittel völlig unberührt und weiß, dass mein Gott auf seine Weise für mich sorgen wird. Und das ist der Weg, wie die Herrlichkeit Gottes zu uns kommt. Wir knicken oft ein. Und darum möchte Jesus, dass wir von ihm abhängig werden, dass wir lernen, uns auf ihn zu lehnen. Und das wird kommen. Die Bibel verheißt es, dass wir am Ende aus der Wüste heraufsteigen, auf ihn gelehnt. Jeder wird diese Lektion gelernt haben. Wer im Geringsten treu ist, der ist es auch im Großen. Wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Komischer Vers. Ich persönlich glaube, dass Gott extrem Großes unter uns tun möchte und dass wir auch in Zeiten hineinkommen, wo das hier in Deutschland und im Westen geschehen soll. Ich empfinde immer mehr, dass das, was wir sehen, das sind Peanuts in den Augen Gottes. Und vieles davon ist Psych-up und Hype-up und menschliches Gedrönse und Gebrause und Gemache. Gott hat noch gar nicht angefangen, seine wirkliche Kraft und Herrlichkeit freizusetzen. Ich bin immer wieder erschüttert. Ich habe jetzt auch mit Steffi neulich, haben wir beide uns unterhalten, wie viel in den ländlichen Regionen der dritten Welt passiert. Ne? So einfach. Heilungen, Wunder, Zeichen. Aber das, weil die Menschen auch nichts anderes haben, worauf sie sich lehnen können. Wir haben zu viel, auf das wir uns lehnen können. Und Gott möchte uns erst einmal trainieren, dass wir auch diese gewaltige Kraft nicht zum Eigennutz gebrauchen. Was meine ich damit? Wir leben hier in Europa und überhaupt im Westen in einer Mediengesellschaft. Stell dir mal nur vor, was passieren würde, wenn wir jetzt heute Abend hier, wenn die Kraft Gottes heute Abend hier in einer außergewöhnlichen Weise fallen würde. Wir hätten hier vielleicht 10 schwerst krebskranke Personen, die wären alle auf einem Schlag medizinisch nachweisbar geheilt und andere höchst markante Sachen passieren. Was glaubst du, wie schnell diese Sache sich in der westlichen Welt verbreitet hätte? Im Zeitalter von Internet, Fernsehen, E-Mail, ruckzuck. Aber was oft passiert, und das ist das, was mich so bewegt, ist, viele Segnungen, die Gott bei uns im Westen gibt, werden nämlich genau in dieser Weise sofort instrumentalisiert, vermarktet und auf Personen gelabelt. Und wir denken, das ist okay so. My Ministry, mein Dienst, mein Heilungsdienst, mein gewaltiger So-und-So-Dienst. Aber was passiert oft ist, Dienste werden exaltiert, Menschen werden exaltiert, Methoden werden erhoben, exaltiert. Und wo bleibt Gott? Und es ist interessant zu sehen, dass viele Dienste dabei Schiffbruch erlitten haben, ihr Ruf beschädigt ist. Und was Gott eigentlich wirklich sucht, ist Charakterstärke. Ist es nicht interessant, wie oft Jesus, wenn er Leute geheilt hat, gesagt hat, sag niemandem was davon. Geh zum Priester, zeig dich. Und Jesus läuft davon, als die Masse ihn hochleben lassen will. Die Gefahr ist sehr, sehr groß und Gott weiß das. Ich frage dich einfach mal, wie wäre es, wenn du heute plötzlich Gott gibt dir die Power, ne, Bruce Almighty, wer den Film gesehen hat, du hast gottgleiche Macht, was würde anfangen? Ist dein Charakter dann stark genug, damit in Abhängigkeit von Gott umzugehen oder würdest du nicht deine eigene Agenda verfolgen? Ich sehne mich so sehr danach und ich habe eine ganz starke Prophetie auf mein Leben, dass Gott noch einen starken Heilungsdienst mir geben wird. Aber ich habe mich oft gefragt, Herr, hey, was würde dann eigentlich passieren? Ja, was würde passieren mit mir, wenn mein Charakter nicht stimmt? Und ich rede nicht mal von Bösartigkeiten, sondern einfach so, wie wir gerade mal drauf sind. Wie würde ich denn damit umgehen? Würde ich dann sagen, hey Leute, ich habe hier voll die Heilungspower, kommt alle und wer will, wird von mir geheilt. Es ist interessant, dass Jesus im Johannesevangelium sagte, ich kann nichts aus mir selber tun, sondern nur das, was ich den Vater tun sehe. Wir denken über diese Dinge oft sehr wenig nach. Wir meinen einfach, ja, Gottes Power, die ist da und jetzt gib mal voll die Ladung rein. Und die Frage ist auch oft, begreifen wir, wie abhängig Jesus von Gott war, wie sehr er vor ihm in der Stille war und nur das tat, was der Vater tun sah. Wie gehen wir mit Kraft um, wenn wir sie haben? Hat Gott in uns einen Charakter kultiviert, der sagt, ich habe zwar die Power von mir aus zu heilen, meiner Hand, aber ich werde sie nicht einfach nach eigenem Gutdünken einsetzen, auch wenn es gut wäre. Hast du den Nerv, immer noch Gott zu suchen, zu fasten, zu beten, sagen, Gott, was möchtest du heute? Wie soll es heute lang gehen? Oder werden wir nicht sagen, jetzt bauen wir hier ein riesen Heilungszentrum, wir machen voll den Ministry und wir werden das vermarkten und wir werden das und das und das. Und ich glaube, dass Gott dabei ist, Charakter und Stärke in uns hervorzubringen. Das geschieht darin, dass er uns beschneidet. Es ist immer sehr schwer, inmitten von Überfluss an Segen und Kraft in der Abhängigkeit von Jesus zu bleiben. Aber genau diesen Charakter wird Gott in uns heranziehen. Den Charakter eines treuen Verwalters, wie es Clive Pick mal gesagt hat, ein Verwalter ist jemand, der alles hat und nichts besitzt. Und wenn ich etwas nicht besitze, habe ich auch kein selbstständiges Verfügungsrecht darüber. Der Verwalter hat den ganzen Besitz seines Herrn unter sich. Aber kann nicht hergehen und kann sagen, ja, jetzt verkaufe ich mir heute ein Haus oder verkaufe das Aktienpaket. Er kann nur in völliger Abhängigkeit von seinem Herrn handeln. Und das ist das, was Gott mit uns machen möchte. Ein Charakter in uns schaffen, der bereit ist, obwohl wir Stärke haben, zu sagen, ich warte auf dich. Ich bin auf dich gelehnt. Ganz und gar auf dich. Dieser Vers sagt uns, wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch das geben, was euer ist? Es gibt etwas im Himmel, das uns gehört. Es gibt etwas, was Jesus als das wahre Gut bezeichnet, das er uns anvertrauen möchte. Und das sind nicht irgendwelche abstrakten Dinge, das ist ganz reale Kraft. Ganz realer, materieller und geistlicher Segen, den Gott jedem in die Hand geben möchte. Aber Jesus sagt uns ganz klar, wenn wir im Geringen nicht treu sind, dann werden wir im Großen nicht treu sein. Und er prüft uns. Und so gibt er manchmal eine Salbung, eine kleine Salbung von Heilung, die in seinen Augen klein ist, in unseren Augen gigantisch. Und er sagt, mal schauen, was sie damit machen. Und dann sieht er, wie Leute anfangen, sich ihren eigenen Thron zu bauen. Oder gibt Finanzen irgendwo hin und die Leute fangen an, ihr eigenes Imperium damit zu bauen. Und das gilt auch für unser eigenes Leben. Gott segnet dich manchmal ganz persönlich in bestimmten Sachen. Und Gott muss nicht wissen, was machst du damit. Er weiß sowieso, was du machst. Aber er will dir helfen, dass du siehst, wie gehst du damit um? Wie weit ist deine Reife schon vorangeschritten? Und Gott wird dich trainieren. Er wird dir immer wieder Dinge geben und du wirst lernen, mehr und mehr den Segen, den du bekommst, in Abhängigkeit von ihm zu verwenden. Gott hat uns in den letzten 11 Wochen jetzt mit wirklich großen Beträgen als Gemeinde gesegnet. Das hat uns überwältigt. Aber worüber ich wirklich dankbar bin, ich sage das nicht, um rumzuprahlen, es ist überhaupt nicht in meinem Kopf hier drin. Es ist irrelevant für mich. Ich möchte auf ihn schauen. Weil es ist mir egal, wie viel Geld oder nicht Geld wir auf dem Konto haben. Wenn er nicht dabei ist, ist es alles nichts wert. Nichts. Ich habe kein Interesse an einem Kasper-Theater, an einem Ministry, der äußerlich läuft. Ich möchte, dass die Herrlichkeit Gottes bei uns spürbar und sichtbar wird. Ich möchte, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird in unserer Stadt, in unserem Land. Und ich kann nicht in unserem Land überall rumwurschteln, das ist überhaupt nicht mein Job, aber ich kann hier, hier hat mir Gott Verantwortung gegeben. Hier, und hier fange ich an. Und ich hoffe, ihr versteht, dass das, was Jesus uns geben möchte, das, was uns gehört, kann er nur einem Herzen geben, das sich völlig auf ihn stützt. Das bereit ist, freiwillig schwach zu sein. Weil es weiß, dass es Stärke bedeutet. Das, was der Apostel Paulus gesagt hat, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Darum will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft Gottes auf mir lebt. Da hatten wir einen sehr harten Tag hinter uns. Und Marc musste immer noch dienen an dem Abend. Es gab nämlich dann kurz, das war noch vor uns, ne, der Grillabend bei Gerda dann. Ne. Ihr seht, Marc war ganz schwach und hat jetzt da Gottes Gnade gebraucht, den Grillabend noch zu überleben. Wir kommen zum Schluss. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich möchte etwas sagen, nur ein am eigenen Fleisch und Können schwacher Christ wird wirklich beten können. Weil er weiß, es gibt keinen anderen Weg. Ein am eigenen Fleisch und in der eigenen Identität starker Christ, im negativen Sinne stark, wird nie große Freude am Beten haben. Weil er meint, die Lösungen und das Material bereits zu besitzen. Was müssen wir jetzt hier groß rumbeten? Wir haben alles, jetzt wird es Zeit, dass wir was tun. Auf Jesus zu warten, ist Zeitverschwendung. Anbetung fällt ihm schwer, weil es im Moment nichts Sichtbares und Messbares ergibt. Lass uns jetzt mal anfangen. Wir wollen jetzt hier nicht rumbeten. Jetzt lass uns mal gleich mit unserer Agenda anfangen. Mit unserer Besprechung anfangen. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich so gestrickt bin in meinem Herzen. Tief in mir bin ich so ein Typ. Ich schaffe lieber, als dass ich bete. Ich pack's lieber an, als dass ich bete. Aber Gott ist dabei, mich völlig zu verändern. Amen. Ich hätte es nie gedacht, wirklich. Ich hätte das nie geglaubt. Das sehen wir an Martha und Maria. Martha hat es gut gemeint. Ich schäme mich nicht, dass ich eigentlich eine Martha bin. Überhaupt nicht. Weil Gott hat mich so gemacht. Das ist okay so. Das Reich Gottes braucht die Marthas. Aber Gott wird die Marthas verändern, dass sie lernen auch, zu den Füßen Jesu zu sitzen. Und dort ihre Befehle erwarten und abholen. Und dann losmarschieren. Und nicht mehr 10 Meter voraus. Jetzt kommt der Moment, warum ich auch gesagt habe, wenn das Opfer hinterher einsammeln. Nur ein sich seiner Schwäche bewusster Christ wird wirklich von Herzen geben können. Weil er weiß, dass seine eigenen Finanzen ihm nicht wirklich weiterhelfen können. Wir geben nicht, um etwas vor Gott zu verdienen, sondern wir sollten eigentlich geben, um zu zeigen, wie wenig wir uns auf unsere Ressourcen, die wir haben, verlassen. Und Geld ist nun mal für die meisten Menschen das Wichtigste schlechthin. Geld ist die Summe meiner persönlichen Arbeit, meiner Mühen, meines Schweißes, dessen, wofür ich 8 Stunden mehr am Tag meinen Buckel hinhalte. Das tut wirklich weh, das weggeben zu müssen. Geld ist gewissermaßen nach Gott der Sinn unseres Lebens, ne? Die existieren, hat man manchmal das Gefühl, nur noch wegen dem Geld. Oder ohne Geld läuft nichts. Und wer wenig gibt, ist nicht ein Geizhals, sondern in erster Linie zeigt er eigentlich, dass er Gott nicht vertrauen kann. Er vertraut seinen Finanzen mehr als Gott. Das ist die Aussage, die dahinter steckt. Wenn ich zu viel weggebe, dann reicht es mir nicht. Aber dass Gott gesagt hat, dass er uns versorgen wird, das ist überhaupt nie ins Herz eingedrungen. Darauf möchte ich mich lieber nicht verlassen. Ich verlasse mich lieber auf Mathematik. Und deshalb wird jemand, der nicht glauben kann, auch seine Finanzen nicht schwächen wollen. Weil eigentlich seine Finanzen der Umstand sind, auf den er sich lehnt. Der Zehnte ist ein Symbol, dass ich mich beständig, Monat für Monat, Ernte für Ernte auf Jesus lehne. Es ist etwas, das mir wirklich fehlt. Natürlich fehlt mir das. Aber es ist auch etwas, wo ich jeden Monat sage, Gott, ich verlasse mich auf dich. Mir fehlt das. Aber ich möchte bezeugen, dass ich dein Eingreifen erwarte. ich verlasse mich nicht auf die Dinge, die ich habe. Gott erpresst dich nicht. Gott will von dir kein Opfer. Gott will von dir kein Zehnt. Du kannst das alles behalten. Das ist der Punkt, wo Gott gibt dir etwas. Und er sagt, ich will sehen, wie du damit umgehst. Was bewegt dein Herz? Was sind deine wirklichen Sicherheiten? Was Gott uns mit dieser Botschaft sagen möchte, ist dieser Ruf, wieder nahe an sein Herz zu kommen, an seine Hand zu kommen, an seinen Arm zu kommen. Ein Ruf zum vertrauenden Glauben, loszulassen, was wir an auch nur denkbaren Ressourcen haben, Finanzen haben, Rechten haben. So oft sagen wir als Christ, ich habe ein Recht darauf. Den eigenmächtigen Gebrauch dieser Güter loszulassen. Es ist interessant, im Epheserbrief heißt es, wo beschrieben wird, warum Christus auf die Erde kam, dass er es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Das ist die komische Luther-Übersetzung. Exakt übersetzt heißt es, dass er es nicht für selbstverständlich hieß, den eigenmächtigen Gebrauch seiner Kraft aufzugeben. Den eigenmächtigen Gebrauch seiner Kraft. Jesus gab, als er den Himmel verließ, den eigenmächtigen Gebrauch seiner Kraft ab und unterwarf sich vollkommen dem Willen des Vaters. Und das ist das, was Gott in uns kultivieren möchte. Warum Gott das tut, ist, um uns allen ein viel, viel größeres Maß an Kraft zu schenken. Gott möchte uns mehr Finanzen anvertrauen, jedem von euch. Gott möchte uns mehr Kraft des Heiligen Geistes anvertrauen, sei das prophetische Kraft, sei das Heilungen, sei das was auch immer an Kraft vorhanden ist, Wunder zu wirken. Das ist kein Schwachsinn, Gott möchte das tun. Gott möchte uns ein Mehr an Einfluss anvertrauen. Einfluss, ganz konkret, Einfluss. Aber ich sage euch was, das sind alles kleine Atombomben. Und die gibt Gott nicht in falsche Hände. Und es liegt an uns, ob wir sagen, hey, wir sind bereit, Gott zu lernen, einen Lebensstil freiwilliger Abhängigkeit von dir zu kommen. Einen Lebensstil zu kommen, wo wir uns freiwillig auf dich lehnen. Wir möchten an den Punkt kommen, wo wir auf dich gelehnt aus der Wüste des Lebens kommen und schon jetzt auf dich gelehnt in der Wüste des Lebens gehen. Und so spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Das ist das, was Gott möchte. Und Gott redet hier nicht von irgendwelchem Schwachsinn, ja, ich brauche gar nichts mehr tun und der Herr wird mich versorgen. Das ist irresponsible, das ist verantwortungslos. Von dieser Schwäche redet Gott gar nicht. Gott redet von Stärke, die du hast, die er dir gibt, die du nur anwendest, wenn er dir sagt, tu es. Amen. Ich möchte mit uns jetzt einfach, Egon wird das Lied mal laufen lassen von Ruth Faisal, Coming Out of the Wilderness, ein wunderschöner, meisten kennen es, Song, wo es darum geht, wie die Braut aus der Wüste kommt, das ist der Wechselgesang zwischen der Braut und Jesus. Und wir wollen es einfach so machen, wir wollen dieses Lied in Anbetung hören und gleichzeitig wollen wir auch ganz praktisch anbeten, indem wir auch unser Opfer hierher nach vorne bringen, während die Musik läuft. Wir wollen dann noch kurz miteinander beten und gib dein Opfer heute Abend einfach mal aus der Perspektive, dass du Gott dein Opfer gibst in diesem Verstehen, ich bin nicht abhängig von dem, was ich habe, sondern abhängig vom Herrn.